Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Ja, und ich glaube, vor zwei Wochen war die Katrin aus unserer Gemeinde auch hier, oder war es drei Wochen, ja, hat sie über Indien berichtet. Also vielen Dank, dass sowas auch möglich ist. Auch heute gehen wir ein bisschen über den Tellerrand hinaus und unser Thema ist Gottes Wunder vor unseren Augen. Und vielleicht kann man mit der ersten Folie kurz helfen, weil der Pointer noch nicht ganz so startklar ist. Genau, wir wollen ein bisschen über unseren Horizont hinausschauen. Ja, Wilsbach, Baden-Württemberg, Deutschland, da gäbe es schon eine ganze Menge, worüber man sprechen könnte. Aber unsere Bibel ist ja nicht hier in unseren Breitengraden entstanden. Ja, die Sprache der Bibel war auch nicht Schwäbisch oder Deutsch, ja, sondern wo hat alles begonnen, wo hat Gott sich ganz besonders offenbart und wo hat Gott auch wirklich etwas ganz Besonderes getan, nämlich eine Erwählung durchgeführt, mit einem Volk einen Bund geschlossen, und durch die ganze Bibel hindurch zieht sich dann auch die Sache, wie Gott diesen Bund mit diesem Volk auch umgesetzt hat. Und jetzt funktioniert es. Und ich möchte mit einer Anekdote einfach auch ein bisschen starten, die ist im fernen Preußen, ja, für uns Württemberger ja ganz weit weg. Aber da gab es vor einigen Jahrhunderten den großen Friedrich, ja, Friedrich der Große, König von Preußen. Und er war bekannt dafür, dass er nicht allzu viel von Religion und Kirche gehalten hat. Und auch gerne über die Dinge des Glaubens gespöttelt hat. Und einmal hat er seinen gläubigen Leibarzt gefragt, um ihn in Verlegenheit zu bringen. Doktor, ja, mit meinen Worten, wenn du schon so fromm bist, aber dann nenn mir doch einen Gottesbeweis, einen Beweis für deinen Gott. Und die Antwort darauf kam wie aus der Pistole geschossen. Es sind die Juden, Majestät. Und das hat der Leibarzt Friedrich des Großen schon vor Jahrhunderten ausgesprochen. Er hat gesagt, es gibt einen Beweis dafür, dass Gott lebt. Es gibt etwas, was uns zeigen kann, auch wie er tickt, wie er wirkt, wie er ist, wie er handelt, wie sein Herz und Charakter ist. Und das sind die Juden. Und damals gab es keine Staatsgründung von Israel, daran war fast nicht zu denken. Da gab es keine Rückführung der Juden. Da gab es gar nicht viele von diesen Wundern, von denen ich nachher erzählen würde, aber dieser Leibarzt hat einfach eine Sache verstanden. Er hat verstanden, es ist etwas Besonderes zwischen Gott und diesem Volk, und das wollen wir uns heute anschauen. Nicht nur, damit wir was über Juden lernen, sondern damit wir etwas über unseren Gott und sein Wesen auch lernen. Ja, das erste Wunder ist einfach die Tatsache der Erwählung. Und zwar, die ist älter als 75 Jahre, die geschah vor tausenden von Jahren, als Abraham in der Wüste stand und Gott zu ihm gesagt hat, Abraham, es ist etwas Neues dran in deinem Leben, geh in ein Land, was ich dir zeigen werde, ich will dich zu einer großen Nation machen. Das ist schon ein Wunder an sich, der Mann war alt, Kinder waren nicht in Sicht und dann heißt plötzlich nicht nur, du wirst ein Nachkommen haben, da hätte er schon gejubelt, das war ja sein Lebenstraum, sondern du wirst eine ganze, aus dir wird eine ganze große Nation entstehen. Ja, und du stehst da alleine in der Wüste bei 50 Grad im Schatten und überlegst, wie soll das eigentlich geschehen? Und dann sagt Gott weiter diesen Vers, den ihr auch hier so schön auch in der Deko für heute herausgepickt habt. Ich will segnen, wer dich segnet, und ich will verfluchen, wer dich verflucht. Und hier hat Gott sich festgelegt in einer, ja, für uns ungewöhnlichen Weise, deswegen wir lernen heute was über ihn. Er hat gesagt, diese Nachkommen Abrahams, die aus dir entstehen werden, ja, und du selber, wer da Segen aussprechen wird, der wird einen Segen empfangen, und wer Fluch aussprechen wird, der wird auch das Gegenteil von Segen ernten. Und es ist interessant, wie das über die Jahrhunderte und Jahrtausende sich auch bewahrheitet hat. Bis in unsere deutsche Geschichte hinein, wo ich jetzt nicht zu schnell den Bogen spannen möchte. Aber als wir in der dunkelsten Periode unserer deutschen Geschichte dieses Volk nicht nur verfluchen wollten, sondern auslöschen wollten, da hat es geendet in Schutt und Asche. Da war auch vom Segen Gottes am Schluss nichts mehr sichtbar, sondern genau das Gegenteil. Und die etwas Älteren unter uns, die wissen noch, was Nachkriegszeit bedeutet, die wissen noch, wie die Früchte dieser ganzen Sache ausgesehen haben. Und interessanterweise, in diesen Tagen sind es nicht Länder wie Deutschland, die jetzt Israel verfluchen oder die alle Juden zerstören wollen, sondern es sind islamische Länder in der Region des Nahen Ostens. Gibt es einige, die nach wie vor das Staatsziel haben, Israel auszulöschen. Ja, from the river to the sea, ja, von Jordan hinein, alle ins Mittelmeer zu treiben und zu ersäufen. Das ist ein Schlagwort, der auch gelegentlich bei Demonstrationen auf deutschen Straßen gerufen wird. Und da gibt es wirklich Staaten, die nach wie vor dieses Ziel haben. Die sagen, alle Juden sollen vernichtet werden. Und wenn wir anschauen, wie es dort läuft, wie die Situation dort ist, wie die Menschen dort leben, dann zerreißt es uns das Herz. Aber es ist auch oft eine Folge dieses massiven Judenhasses, diesen massiven Antisemitismus. Und hier wird schon was angedeutet vor tausenden von Jahren in der Wüste. Und dann sagt Gott weiter, durch dich, Abraham, und deine Nachkommen sollen alle Familienvölker und Stämme auf Erden gesegnet sein. Das ist ja auch der Hammer. Ein Mensch da irgendwo am Ende der Welt. Und Gott sagt, und was aus dir entsteht, soll alle Stämme, Völker, ja, je nachdem, wie man das Wort im Hebräischen übersetzt, segnen. Du denkst, wie kann das sein? Ja? Wie sollen überhaupt meine Nachkommen über diese ganze Erde rüberkommen, bis hin auf ferne Kontinente, die damals ja in keinem Atlas oder Google Maps oder sonst wo erfasst waren? Wie soll das passieren? Hey, ist das crazy? Das ist eine absolute Vision hier, wo du menschlich sagst, das kann hinten und vorne nicht geschehen. Aber es hat sich erfüllt. Es hat sich erfüllt, weil der bekannteste Nachkomme Abrahams, der heißt Jesus Christus. Und Jesus Christus, er ist wirklich den Menschen auf den entferntesten Dschungeln und Inseln dieser Welt zum Segen, zum Heil und zur Rettung geworden. Und das Spannende ist ja, dass in den entferntesten Inseln und Dschungeln heute oft viel mehr Jesus angebetet wird, als hier in unseren Breitengraden, weil das Evangelium über die ganze Welt auch gelaufen ist. Aber Gott hat eben auch gesagt, durch deine Nachkommen, also durch dieses Volk, was aus Abraham, Isaak und Jakob entsteht, sollen alle Menschen gesegnet werden. Das heißt, Gott hat dieses jüdische Volk auch dazu bestimmt, ein Segen zu sein für die Welt. Und das werden wir auch noch anschauen. Und wir sehen hier dieses verheißene Land, ja, von Abraham. Das war Kanaan, er ist da ganz im Osten aufgebrochen, seine Vorfahren. Dann über das, was wir heute Syrien und die Südtürkei nennen würden, ist er dann hier vorgedrungen in dieses Land Kanaan. Es gab diesen Abstecher auch nach Ägypten, der nicht so nach dem Willen des Herrn war. Gut, dass er da wieder zurückgekehrt ist und die Dinge sich wieder geordnet haben. Und Abraham hat dieses Land durchzogen, wo er ein Fremdling war, von Norden, von Süden, von Westen und nach Osten. Er hat dort Altäre gebaut und er hat dort praktisch den Beginn dieser Verheißungen Gottes auch eingeläutet. Und als Mose einige Jahrhunderte später an diesem brennenden Dornbusch stand und Gott zu ihm gesagt hat, hey, du sollst nach Ägypten gehen und du sollst mit dem Pharao reden und du sollst mein Volk aus diesem Land rausholen, da hat er auch gedacht, habe ich mich hier eigentlich verhört? Ich bin hier so ein Hirte, ich soll zu diesem Weltherrscher Pharao. Und der wird mich ja fragen, wo kommst du eigentlich her? Wer bist denn du? Ja? Schwäbisch, wem gehörst du? Ja? Also was ist eigentlich mit dir? Ja, welche Weltmacht steht denn hinter dir, dass du da zu mir kommst? Und dann kommt diese Antwort. Du sollst dem Pharao sagen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, er hat mich gesandt. Was für eine Aussage Gottes, dass er sich einen Namen gibt, indem er sich im Namen an diese Familie bindet, nämlich an Abraham, an Isaak und an Jakob. Und er sagt, du sollst dem Pharao sagen, dieser Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der hat mich gesandt. Und wenn wir mal das Leben anschauen von Abraham, Isaak und Jakob, dann waren das keine perfekten Menschen. Ja? Das waren vielleicht Leute, mal ganz ehrlich, würde ich jetzt meinen Namen vielleicht nicht für jede ihrer Lebenssituationen so hergeben. Aber Gott hat es getan. Warum? Weil er ein Gott des Bundes ist und weil er sagt, ich habe mit diesen Menschen einen Bund geschlossen. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Für alle Zeiten, das soll auch so ein Pharao ruhig mal hören und verstehen. Und es zeigt, dass Gott sich hier auch festgelegt hat für diese Linie und gesagt hat, mit dieser Familienlinie und allem, was da draußen entsteht, will ich arbeiten. Und es geht dann später noch weiter, als sie dann ausgezogen sind aus Ägypten und als Gott wirklich dem ganzen ausgezogenen Volk diese Zusage gibt und sagt, hey Israel, du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk, das ist deine Bestimmung. Ja? Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Also Gott nimmt sich dieses Volk und macht es sich zum Eigentum aus allen Völkern. Und da fragt man sich denn, warum? Was ist denn so besonders an denen? Waren die so super heilig? Ja, wenn wir die Geschichten lesen, wie sie da durch die Wüste gezogen sind, es war jetzt vielleicht nicht die erste Wahl eines schwäbischen Unternehmers, dass er sagt, genau das sind meine besten Geschäftsfreunde, genau da erwarte ich ganz besondere Dinge. Und der Vers hier sagt, nicht weil ihr mehr wert als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt. Also sie waren nicht groß. Ja? Ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Und es zeigt etwas über das Wesen Gottes vor tausenden von Jahren, dass wenn Gott mit jemand einen Bund schließt, dass wenn Gott die Hand auf das Leben von jemand legt, dass wenn Gott sagt, ich habe dich erwählt, dann hält er fest, dann bleibt er dran, dann ist er gut. Dann öffnet er auch die Türe immer wieder, auch wenn es schwierig wird, auch wenn der Mensch versagt, auch wenn der, der mit Gott den Bund geschlossen hat, er irgendwo weggelaufen ist oder irgendwo Gott den Rücken gekehrt hat oder vielleicht genau gegenteilig gelebt hat, wie der Herr sich das vorgestellt hat. Die Bibel ist ja voller Beispiele davon aus der Geschichte Israels. Aber wir lernen was über einen Gott, der eben treu ist, der sagt, hey, ich halte dir die Tür für dich offen. So Schlimmes kannst du gar nicht anstellen, als dass du nicht wieder einmal zu mir kommen könntest und ich deiner gedenken werde. Und deswegen ist diese Story mit Israel so interessant. Ja, weil wir an diesem einen Beispiel und an allem Versagen dieses Volkes etwas über die Güte, die Barmherzigkeit, etwas über das Wesen unseres Gottes lernen können, was uns bis heute in diese Tage begeistern kann, auch wenn wir keine Israeliten sind und auch wenn wir nicht im Heiligen Land leben, sondern vielleicht nur einmal im Leben oder auch gar nicht da vorbeikommen. Es ist dieser Gott, dessen Treue und Festhalten wir hier erkennen. Und dieser Gott ist zu feiern, ja, weil so, wo ist solch ein Gott, so wie du, der das so lange durchhält, der das so lange macht. Und es ist ja weiter gegangen und aus Zeitgründen machen wir das ziemlich schnell heute Morgen, weil als Gott sich dann entschieden hat, auf die Erde zu kommen, ja, selber unter den Menschen zu wohnen, da hat er das halt auch nicht irgendwo gemacht, wo es cool war. Ja. Heute würde man da vielleicht so ein paar Kriterien auswählen, wenn wir das selber wären. Ja, wo bin ich willkommen und wo gibt es nette Leute und wo können wir relativ schnell was aufbauen und so weiter und so fort. Aber Gott hat entschieden, wenn ich komme, dann komme ich genau zu diesem Volk, mit dem ich diesen Bund geschlossen habe. Und deswegen kam nicht Jesus einfach so, sondern er war Jeshua. Ja, er gab sich diesen Titel Messias, der im Alten Testament schon angekündigt worden war. Er wurde Sohn Davids genannt, denn er stammte aus dieser Linie von Abraham und von David. Er nannte sich Rabbi, ja, also der Lehrer, der König der Juden. Der Friedefürst, Gott, Meister, der Lehrer in den Synagogen und in diesem Kontext hat Jesus gelebt, gewirkt und gearbeitet. Er hat diesem Bundesvolk Gottes gezeigt, wie der Vater auch ist. Und als dann einmal diese Frau gekommen ist, ja, aus Samaria und Jesus mit ihr an diesem Jakobsbrunnen so angefangen hat, ein bisschen zu diskutieren, da hat er gesagt, gute Frau, du bist von Samaria. Und du sollst eines aber trotzdem wissen, das Heil, es kommt von den Juden. Ja? Wird man heute auch sagen, ist vielleicht in der Gesprächsvorgangsweise nicht ganz so gut, wenn die vom anderen Volk ist. Aber Jesus wollte, dass alle Völker auf der Erde bis heute, auch wir hier, die wir hier in Deutschland sitzen und auch aus verschiedenen Ländern hier zusammengekommen sind, Jesus wollte, dass sie es wissen, ein für alle Mal, es ist bestimmt, dass das Heil der Welt durch die Juden gegeben wird. Und was haben wir in Deutschland gemacht? auch gerade in der Zeit des Dritten Reiches. Wir haben diesen Begriff Heil, den Jesus hier verwendet, genommen. Der wurde zum zentralen Begriff der ganzen Nazi-Ideologie. Und was hat man gemacht? Man hat das Heil plötzlich uns, den Deutschen, zugeschrieben, hat es den Juden eigentlich weggenommen. Und die, die eigentlich diesen Titel auch irgendwo getragen haben, dass es durch sie kommen sollte, die haben wir versucht, alle umzubringen. Also nicht nur, dass man sie enteignet hat mit diesem Heilsding, sondern hier war wirklich auch beabsichtigt, sie sollen alle ausgelöscht werden. Und es kann aber niemand etwas an Gottes Berufung und Erwählung rütteln, sondern sie bleibt bestehen. Und so ist das Wunder der Erwählung, über das ich gerade gesprochen habe, eigentlich die Grundlage auch dafür, dass, wie das schon vorhin angekündigt wurde, eben auch der Staat Israel nach so langer Zeit entstanden ist, weil Gott sich seiner Erwählung gedacht hat und als zweites, weil er seine Fürsorge für dieses jüdische Volk, für dieses Volk seines Bundes über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende immer wieder bewiesen hat. Und wenn wir heute ja nach Israel kommen, dann ist das ja ein eigener Staat, der sich da auch verteidigt und einfach seinen Platz in dieser Welt gefunden hat. Aber wenn wir das von der Geschichte mal anschauen, ja, dann müssen wir einfach sehen, in der Vergangenheit war dieses Land sehr oft besetzt von fremden Herrschern und die Israelis, die Juden, die Hebräer, sie waren geknechtet. Ja, da gab es eine lange ägyptische Herrschaft 1200 vor Christus. Dann gab es eine assyrische Herrschaft 600 vor Christus, die wurde dann abgelöst durch die babylonische Herrschaft, ja, 500 vor Christus. Dann kamen die Babyloner, wurden abgelöst über die Herrschaft der Meder und der Perser und dann auch später der Griechen und so weiter und so fort. Als Jesus dann gelebt hat, war es die Herrschaft der Römer und alle haben gehofft, der macht den Aufstand und schmeißt endlich die Besatzer raus, nachdem wir so lange über Jahrhunderte auch besetzt waren. Und was passiert dann? Ja, Jesus schmeißt die Römer nicht raus, sondern noch schlimmer, 70 nach Christus kommt es zur Zerstörung der Stadt Jerusalem, was Jesus ja vorausgesagt hat. Er sagt, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und die Juden werden über die ganze Welt vertrieben. Das ist auch der Grund, warum Juden in Deutschland, auch in unseren Heilbronner Breitengraden hier gelandet sind, weil nicht ein Jude dort geblieben ist in diesem Land. Und anschließend, ja, Herrschaft der Araber auf diesem Territorium, in dieser Zeit ist die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom entstanden und auch andere Gebäude, aber die eben auch bekannt sind, die auf diesen Jerusalem-Postkarten ja alle drauf sind. Ja, dann gab es die Herrschaft der Osmanen, später der Türken, auch wieder von Moslem. Da war doch überhaupt nicht dran zu denken, ja, dass auf diesem Gebiet, wo keine Juden mehr lebten, weil sie vertrieben wurden, irgendwann mal ein jüdischer Staat auch entstehen sollte. Und bei uns hier in Europa konnten Juden zwar leben, aber der Antisemitismus in unseren Breitengraden war keine Erfindung des Dritten Reiches, sondern zieht sich durch das ganze Mittelalter. Immer wenn irgendwas schief ging, hat man gesagt, es sind die Juden. Und es hat sich auch bis heute nicht so wahnsinnig verändert. Irgendeine Weltkrise, irgendeine Seuche, irgendein Wirtschaftskollaps. Es heißt grundsätzlich immer mal am Anfang, ja, das sind bestimmt mal wieder die Juden. Ja, so ist es leider in unsere Welt hineingekommen. Und angesichts dieser Bedingungen, ja, ist es ja ein Wunder, dass es heute noch Juden gibt, dass sie sich wieder gefunden haben, dass sie wieder dieses Land gekommen sind. Im Dritten Reich wäre es dann wirklich fast vollkommen zu Ende gewesen. Ja, es gab diese Wannsee-Konferenz, diesen Plan wirklich aufgelistet für jedes Land dieser Erde. Wie viele Juden leben dort und in welcher Art und Weise sollen die ausgelöscht und getötet werden? Am Schluss stand da eine Null drunter, damit keiner übrig bleibt. Und es ist Gottes Fürsorge, dass es nicht gelungen ist. Ja? Es ist Gottes Handeln, dass es nicht umgesetzt werden konnte, obwohl so deutsch präzise geplant worden ist in dieser Zeit. Sondern der Herr hat seine Hand gehalten über diesem Volk und ein Drittel hat überlebt. Und der Verlust von diesen zwei Dritteln ist eine ungeheure Katastrophe. Und dessen sollten wir auch immer wieder gedenken und uns auch erinnern. Da muss man auch sagen, nicht sagen, ah, ist lange her, geht uns nichts mehr an, sondern es war unser Land, unser Volk, was so gehandelt hat. Es zeigt auch, wozu wir so fähig sind, trotz aller Bildung und so weiter, die ja existiert. Aber es ist ein bisschen wie in der Geschichte Hiobs. Und das haben die Juden mir selber erzählt. Die haben gesagt, unsere Geschichte ist eigentlich wie bei Hiob. Da war mal alles weg, da war alles kaputt, da war alles verloren. Und dann plötzlich gab es einen Neuanfang, gab es einen Neuaufbruch. Und so wie das bei Hiob ein Geschenk Gottes war, ist es auch hier bei den Juden ein Geschenk für sein Volk. Und wenn man nur mal aus den vielen Versen, die diesbezüglich auch reden, anschauen, aus Jesaja 43, ja, die meisten von uns kennen diesen Vers, wo es heißt, aber jetzt so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Retter. Dieser Vers hat bestimmt vielen hier im Raum schon mal Kraft gegeben in schwierigen Situationen. Der hat uns ermutigt. Und es darf auch wirklich für uns so genommen werden, genau wie es da steht. Aber wenn wir mal reinschauen, das sehen wir ursprünglich, sagt Gott das zu seinem Volk, ja, zu Jakob und zu dem, den er gebildet hat, Israel. Du brauchst dich nicht zu fürchten, ich habe dich erlöst, ich habe dich gerufen, du bist mein. Die Wasser, die Feuer, die Öfen von Auschwitz und was auch immer, sie werden es nicht schaffen, dich vollständig zu zerstören. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich der Heilige Israels, dein Retter. Und wenn wir heute nur als ein Beispiel immer wieder auch das Heim für Holocaust-Überlebende unserer Organisation in Haifa besuchen, und wenn wir mit den Menschen, die da über 80 sind, ja, und wo das schon Wunder ist, dass die überhaupt noch leben nach allem, was sie schon so erlebt haben, wenn wir dann über diese Zeiten reden, wie das Überleben überhaupt möglich war, wie das möglich war, dann plötzlich auch im Nachkriegsdeutschland nach Israel zu kommen, wie diese Menschen dort ein neues Leben begonnen haben und dann kamen sofort die Anstürme der arabischen Nachbarn und wollten das ganze Land zerstören, ja. Wie diese wirklich improvisierten Armeen aus diesen Holocaust-Überlebenden, ja, wo man da jedem eine Waffe in die Hand gegeben hat und die ein bisschen trainiert hat und die sollten den ganzen Angriff aller Nachbarländer abwehren, wie das gelungen ist. Ja. Da hört man einfach viele Storys auch vom Wunder Gottes, auch in wirklich sehr schwieriger, trauriger und auch depressiver Zeit. Und das kann uns ermutigen, dass unser Herr lebt, dass er regiert, dass er dran ist, ja, dass er seines Bundes immer wieder auch gedenkt. Und hier kann man sehen, wo leben heute noch jüdische Menschen weltweit. Ja, und umso dunkler diese Farbe ist, umso mehr sind es auch in diesen Ländern. Und dass Leute aus diesem Volk nach 2000 Jahren ohne Land, ja, ohne eigenen Staat, ohne eigenes Bildungssystem irgendwo, noch wissen, dass sie Juden sind, ja, in den Bergen Äthiopiens, Analphabeten, ja, irgendwo schon immer wussten und von Generation zu Generation weitergegeben haben, unsere Heimat ist in Jerusalem, aber keiner wusste, wo das liegt, ja, und sie ihren Schabbat dort gehalten haben und auch andere Gebote ihres Landes, ihrer Kultur durchgezogen haben über 2000 Jahre. Das ist ein Riesenwunder der Geschichte Gottes und ein Wunder ist auch, dass es eben dann, und da kommen wir gleich dazu, auch möglich war, in dieses Land wieder zurückzukehren. Es ist das Wunder der Rückkehr nach Israel. Und hier auf diesem Bild seht ihr so ein Schiff, das Schiff heißt Exodus und die bisschen Älteren unter uns, die erinnern sich noch, das gab es mal als Weltbestseller-Roman und als Hollywood-Film mit vielen Oscars. Und es ist nur ein Beispiel für so ein Schiff, wo völlig überladen, ja, die Juden, die Europa überlebt hatten, auf dem Weg nach Israel gekommen sind und dort 1947 eingewandert sind und sich damit auch erfüllt hat, was Gottes Wort schon von langer Zeit angekündigt hat. Hört ihr Völker des Herrn Wort, verkündet es fern auf den Inseln und sprecht, der Israel zerstreut hat, der wird's auch wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Oder aus Hesekiel, wo es heißt, siehe, ich nehme die Söhne Israel aus den Nationen heraus, wohin sie gezogen sind, und ich sammle sie von allen Seiten und bringe sie in ihr Land. Das ist nicht nur Babylon, ja, da kamen sie eben aus dem West-Nordreich zurück, sondern es steht hier, ich bringe sie von allen Seiten. Das Wort Gottes spricht hier über eine Zerstreuung, aber auch über eine Rückkehr, wo wirklich von Norden, von Süden, von Westen und von Osten auch alle zurückkehren konnten. Ja? Und das hat sich erfüllt in diesen Tagen, ich habe es schon angedeutet, bis 1917 die Herrschaft der Osmanen, überhaupt nicht dran zu denken, dass unter einem muslimischen Herrscher ja dann ein Judenstaat entstehen kann. Aber es gab dann ab 1882 die ersten Mutigen, ja, aus den Ländern, was wir heute als Russland auch bezeichnen würden, aus Osteuropa, kamen sie zurück, und auf diesem Bild, ja, sieht man einen ersten jüdischen Kindergarten in der Stadt Rishon LeZion, 20.000, 30.000 innerhalb von 20 Jahren. Das kann man jetzt noch nicht so als Migrationswelle bezeichnen, aber es war ein Anfang. Und dann kam dieser jüdische Schriftsteller, Autor, Journalist Theodor Herzl, er lebte in Wien, und er hat eine Vision entworfen, und er hat gesagt, es kann doch nicht sein, wenn ich die Geschichte meines Volkes anschaue, dass wir jetzt seit fast 2000 Jahren hier kein Land und kein Volk haben. Und deswegen hat er die Vision entworfen, lasst uns irgendwo auf dieser Erde einen Platz finden, wo wir wieder leben können. Und er hat die Weltkarte genommen und er hat freie Orte gesucht. Und er hat angefangen in Afrika, ja? Er hat eine Vision entworfen für eine Gegend von Kenia oder auch von Uganda und hat gesagt, da könnten wir leben. Und natürlich hat er auch gedacht an dieses Land Israel, wo seine Vorfahren gelebt haben. Aber das Interessante ist, Herzl, der jetzt kein durch und durch religiöser Mensch war, er hat Inputs bekommen, ja, Schreiben von christlichen, ja, also auch mit dem Neuen Testament vertrauten Bibellehrern. Und die haben ihm gesagt, lieber Theodor, tolle Vision, die du hast, aber in der Schrift steht, sie sollen nicht nach Kenia oder nach Uganda oder sonst wohin kommen, wo gerade Platz ist, sondern sie sollen wieder dorthin kommen, wovon sie gegangen sind. Und die Überlieferung sagt, dass Herzl bis zu seinem Tod eine Bibel auf seinem Schreibtisch hatte, wo einer dieser christlichen Erweckungsprediger ihm alle Verse rot oder in irgendeiner Farbe angestrichen hat, wo das drin stand. Ja, der sagt, du kennst das Alte Testament nicht mal richtig und das Neue schon gar nicht, aber wir helfen dir und wir zeigen dir ein bisschen auf, was eigentlich die Vision ist. Und so hat Herzl diese Zionistenkongresse begonnen in Basel jedes Jahr und hat angefangen, die Zehntausenden, die Hunderttausenden zu mobilisieren. Und so kam es zu einer zweiten, zu einer dritten Einwanderungswelle zwischen 1904 und 1929. Also in 25 Jahren waren es jetzt schon ungefähr 160.000 jüdische Einwanderer, meist aus Osteuropa, die dort zurückkamen und sich in den sogenannten Kibbuzim organisiert haben, also in Einheiten, wo man zusammenlebt und alles, was man erwirtschaftet, wird dem Gemeinwohl und dem Aufbau des Staates Israels zur Verfügung gestellt. Ja? Jetzt mal ehrlich, wie viele Deutsche wären bei so einem Modell dabei gewesen? Nicht so viele. Ja? So der Schwab, der schafft schon gern auch für den eigenen Geldbeutel und für seine eigene Junge. Aber dieses Modell mit denen aus Osteuropa, die kamen schon aus dem Kollektivismus, das hat dann auch funktioniert. Und da, wo die Menschen hinkamen, ja, das ist ja nicht das Israel von heute, wo man da schöne Straßen hat und alles ist modern aufgebaut, sondern es war Wüste, das waren Sümpfe, ja, da sind die Leute an Malaria-Mückenstichen gestorben, ja, weil es so sumpfig war, das musste man teilweise erstmal trockenlegen und die Wüste musste man bewässern. Quadratkilometer für Quadratkilometer haben die da fruchtbares Land wirklich auch fähig gemacht, haben da Sachen angebaut, haben einfach geschaut, dass man dort auch wieder leben kann. In der gleichen Zeit mussten sie eine neue Sprache schaffen, das neue Hebräisch. Weil die Sprache des Mose, ja, die hat halt doch, ähnlich wie das Altgriechische des Paulus, ja, eben für die Griechen reicht es heute nicht mehr und für die Hebräer hat es eben auch nicht gereicht. Deswegen ist das Neuhebräisch in dieser Zeit dann auch entstanden. Und man sagt, ja schön, dass Leute kommen, wahrscheinlich ist ihnen irgendwo schlecht gegangen am Ende der Welt. Es war auch so. Aber man muss wissen, Israel ist nicht ein Einwanderungsland, wie wir das als Deutschland oder auch unsere Nachbarnationen sind, sondern man kann nur einwandern, wenn man seine jüdische Abstammung nachweist. Und hier auf dem Foto seht ihr so ein Zertifikat aus Warschau, ja, aus dieser Stadt des Ghettos, wo einem Juden bescheinigt wird, dass er diese Abstammung hat. Und nur wenn man sowas hat, konnte man und kann auch bis heute nach wie vor dort einwandern. Diese Rückkehr der Millionen seitdem, sie ist ein gewaltiges Wunder. Und sie ist ein Wunder, wo wir als Organisation auch dankbar sind, dass wir da mithelfen können, dass wir Flüge bezahlen können. Es sind ungefähr 140.000 Juden, denen wir selber durch Spenden auch aus Deutschland und anderen Ländern helfen konnten, dass sie dorthin gelangen, dass sie sich integrieren, dass sie die Sprache lernen, dass sie berufsqualifizierende Maßnahmen durchführen. Und dieses Wunder hält an bis in diese Tage hinein. Wir haben viel Zuzug jetzt aus der Ukraine gehabt, auch in unserem Heim für Holocaust-Überlebende. Ist der Leiter Simon Schabak, der ist, als der Krieg begonnen hat in der Ukraine, durch die Ukraine gegangen, aber nicht nur, um jedem zu helfen. Er hat gesagt, ich suche die Holocaust-Überlebenden und die bringe ich jetzt nach Israel. Und dann hat er gesagt, du, ich habe dort für dich ein Haus, ich habe eine Wohnung, ich habe Essen jeden Tag, ich habe medizinische Versorgung, du musst nur mitkommen. Und so sind eine ganze Reihe auch mitgekommen und es hält weltweit an, dass Menschen sich aufmachen und sagen, wir möchten wieder nach Israel ziehen. Das vierte Wunder ist, dass eben aus diesen Zurückgewanderten, von denen wir gerade schon gesprochen hatten, und denen, die aus Europa dann gekommen sind nach 1945, dieser eigene Staat dann auch entstanden ist, durch einen Beschluss des Völkerbundes der Vereinten Nationen, auch gut zu wissen, wenn immer wieder auch von verschiedenster Seite das Existenzrecht Israels angezweifelt wird. Und hier auf der Karte sieht man diesen Teilungsplan der Vereinten Nationen. Und das, was eigentlich hier so ein bisschen gelb oder braun gefärbt ist, das sind die Gebiete, die den Arabern zugesprochen wurden. Und das, was blau gefärbt ist, sind die Gebiete, die den Juden zugesprochen wurden. Und ganz in der Mitte seht ihr Jerusalem, so ein weißer Fleck. Das sollte, so sagen wir mal, neudeutsch ein bisschen freier formuliert, so eine neutralere Zone sein. Und da kann man sagen, ja, ist schon schön, haben die Juden ordentlich was zugesprochen bekommen, aber man muss wissen, dass eigentlich im Prinzip der ganze schöne blaue Süden, das ist alles nur Wüste. Ja. Und trotzdem haben die Juden gesagt, schade, wir kriegen nicht Jerusalem, schade, wir kriegen einen Haufen Wüste, schade, auch andere Orte, die für uns wichtig wären, sind nicht drin, aber wir sagen ja zu diesem Plan. Und die Araber haben gesagt, es kommt überhaupt nicht in Frage, dass Juden überhaupt irgendwas bekommen. Sie haben diesen Plan abgelehnt. Und warum erzähle ich das auch an so einem Sonntagmorgen? Weil das eben auch die Grundlage von Auseinandersetzungen bis in die heutige Zeit ist, dass die einen einverstanden waren mit dem Beschluss der Vereinten Nationen und die anderen gesagt haben, das werden wir nicht akzeptieren, sondern wir werden den Krieg beginnen und wir werden alle Juden von hier dann auch vertreiben. Es gibt in Jesaja 66, Vers 8 einen Vers, der steht da mittendrin. Er macht fast gar nicht so viel Sinn, wenn man ihn einfach so liest in diesem Kapitel, aber er enthält etwas von dieser Staatsgründung. Da heißt es, wer hat so etwas je gehört, wer hat dergleichen je gesehen? Wird ein Land an einem einzigen Tag zur Welt gebracht oder wird eine Nation mit einem Mal geboren? Und das ist in Israel passiert, ja? Ich gehe nochmal zurück mit der Folie. An einem Tag gab es diese Abstimmung in den Vereinten Nationen mit einer Mehrheit, dass Israel einen eigenen Staat bekommt. Und auch an einem Tag, nämlich am 14. Mai 1948, kam es zur Gründung des modernen Staates Israels. Und ihr seht hier auf dem Bild den ersten Präsidenten David Ben-Gurion, der das verliest. Und über ihm das Bild ist der bereits nicht mehr lebende Theodor Herzl, der Mann mit dem Rauschebart, der die eigentliche Vision gehabt hat, dass dieser Staat gegründet wird. Und seitdem sind sie wirklich gekommen von Norden, von Süden, von Westen und von Osten bis in unsere Tage hinein. Ich habe schon erwähnt, es sind über 3 Millionen, ja, 2000 Jahre ohne eigenes Land, ohne Sicherheit, auch in Deutschland immer wieder geduldet und auch vertrieben und trotzdem, es gab ein Überbleibsel, einen Rest dieses Volkes. Das fünfte Wunder, und es hängt auch mit dieser Staatsgründung zusammen, ist das Wunder des Überlebens seit 1948. Denn es gab diesen Beschluss des Völkerbundes, aber die arabischen Länder, und die haben wir hier mal ein bisschen grün markiert, haben gesagt, damit sind wir nicht einverstanden und haben geschlossen einen Krieg gegen Israel erklärt. Nicht nur einen, sondern mehrere. Und wenn ihr hier seht, wie viel Grün auf der Karte eigentlich ist, ja, und wenn ihr dann seht, was ist eigentlich Israel, das bisschen blau, und hier ist noch nicht mal der Iran und andere Länder drauf, die nicht arabisch sind und die auch mit Israel verfeindet sind und Krieg führen, sondern es sind mal nur die arabischen Nationen, dann sehen wir einfach, es ist ein ungeheures Wunder, dass mit diesem Beginn der arabischen Kriege trotzdem dieses Land nicht nur überleben konnte, sondern sich auch entwickeln konnte. Es ist aber auch ein wichtiges Anliegen der Israelis bis heute, dass ihr Land geschützt ist und dass sie leben dürfen dort und dass eben auch es nicht gelingt, ihnen dieses Land auch wieder wegzunehmen. 1967 dann wurde auch im sogenannten Sechstagekrieg Ost-Jerusalem wieder jüdisch. Das hat auch bedeutet, dass Juden erstmals wieder an die Klagemauer, also diesen letzten Rest des Tempels, hingehen konnten. Da, wo heute alle Israel-Touristen so hinspazieren und jeder fühlt sich wohl und macht seine Fotos. Bis 1967 war das unter jordanischer, arabischer Herrschaft. Da durfte kein Jude rein, muss man sich mal vorstellen. Ja? Und seitdem gibt es auch in Jerusalem wieder Religionsfreiheit. Weil es gibt Synagogen, es gibt Moscheen, es gibt Kirchen, jeder kann seinen Glauben leben. Das war im jordanischen Ostteil der Stadt bis 1967 nicht der Fall. Und der alte Amos, ja, der hat es schon vorausgesagt. Und er hat gesagt, es kommt der Tag, ich pflanze sie in ihr Land rein. Und sie soll nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Und deswegen wird dort auch um Land gekämpft und deswegen sind auch die Israelis grundsätzlich nicht mehr bereit, einfach Zugeständnisse zu machen und Ländereien wieder abzugeben, aus denen ihnen dann hinterher die Raketen um die Ohren fliegen. Das sechste Wunder, das Wunder der Entwicklung des Landes. Wir sehen hier die moderne Stadt Tel Aviv. Wir sehen, was entstanden ist aus einem Sandhügel, ja, Tel heißt immer so Hügel, wo ein paar Leute mal gewohnt haben. Und du könntest sagen, ja, klar, aber gibt es auch in Dubai und so weiter und so fort, richtig. Aber hier gibt es kein Öl, hier gibt es kein Gas, hier gibt es keine Rohstoffe, die die ganze arabische Halbinsel ansonsten besitzt. Es ist einfach auch Fleißarbeit, Innovation, sehr viel Technik, da kommen wir nochmal drauf, warum dieses Land sich entwickeln soll. Wir reden ja in Deutschland immer vom Wirtschaftswunder und es hat auch stattgefunden. Viele Zeugen sind hier auch da, die das über die Jahrzehnte miterlebt haben. Und das sogenannte Bruttoinlandsprodukt Deutschlands, ja, an dem man eine Wirtschaftsleistung auch misst, hat sich seit 1948, da wurde nämlich die Bundesrepublik auch gegründet, mehr als versechzigfacht. Aber gleichzeitig hat es sich in Israel in dieser Zeit mehr als verhundertfacht. Das ist ein ungeheurer Boom, der mit diesen armen Einwanderern auch begonnen hat und der heute dieses Land zu einer Wirtschaftsnation gemacht hat. Und wenn wir mit jungen Leuten nach Israel gehen, dann wollen die nicht mehr nur sehen, wo ist das Grab von Abraham und wo lief mal Jakob hier an der Palme vorbei, ja, alles altes Zeug, sondern die jungen Leute, die kommen heute nach Israel, weil es ein gelobtes Hightech-Land geworden ist. Ja? Weil die Technik, auch der USB-Stick, den wir heute Morgen verwendet haben, ja, kommt aus Israel, aber ein Großteil der Technik heute wird dort entworfen. Ja? Das neue Silicon Valley liegt auch nicht weit von Tel Aviv. Israel ist Weltmarktführer in vielen technischen und medizinischen Bereichen. Auch der ein oder andere arabische Scheich, wenn er richtig krank ist, lässt sich inkognito dann in Israel behandeln, weil er sagt, es ist einfach von der Medizin und von der Technik eine ganz andere Qualität. Israel ist heute nicht mehr nur dieses Milch- und Honigland, sondern es ist Innovationsland, es ist Start-up-Zentrum. Ja? Dort Dort entsteht die Technik für uns hier in Baden-Württemberg nochmal relevant auch fürs selbstfahrende Auto. Mir hat es einer erzählt, der war bei meinem Vortrag in Graz in Österreich. Er sagt, ich war bei euch im Schwabenland bei der Firma da mit dem Stern. Und da gibt es diese Castings, ja, die laufen ein bisschen wie bei RTL. Und jeder bringt seine Idee und dann sagt die Jury so und so, mit das machen wir weiter und das hat keinen Wert und man muss das halt gut präsentieren. Und Zukunftsideen auch auf Basis von künstlicher Intelligenz und so weiter Vortrag. Und er hat gesagt, du musst wissen, ich war da im Raum, aber neben mir ein Jude, vor mir ein Jude, nach mir ein Jude, war alles voll mit Israelis, hat er gesagt, weil dort eben ungeheuer auch geforscht wird. Israel ist auch heute gelobtes ökologisches Land, weil es fast kein Land der Welt gibt, wo die Grünfläche ja, in jedem Jahr zunimmt, sondern wir haben eine sogenannte Desertifizierung, das heißt Grünfläche nimmt ab, Wüsten- und Steppenlandschaften nehmen zu, in fast allen Ländern dieser Erde, auch in Deutschland übrigens. Und in Israel nimmt es zu, weil sie nämlich nicht nur damals die ersten Siedler, sondern bis heute wirklich jedes Jahr neue Quadratkilometer fruchtbar und grün machen, weil sie in Wüstenböden Pflanzen gefunden haben, die sie dort anbauen können. Ja? Weil sie dieses Ziel haben, wirklich das ganze Land wieder fruchtbar zu machen. Das ist eine gewaltige Geschichte. Israel ist heute auch ein weltweiter Player in der Entwicklungshilfe. Kaum eine Katastrophe, ein Erdbeben, wie jetzt auch in der Türkei oder in anderen Ländern, die Israelis sind nach ein bis zwei Tagen dort und helfen professionell mit. Sie haben eine Wassertechnologie entwickelt, wo 70-80% des Abwassers wieder nutzbar gemacht wird. Also was bei uns die Spüle runterläuft oder die Dusche oder auch im Klo, das ist weg. Ja? Aber dort, weil die nichts haben oder zu wenig haben, machen die 70-80% wieder nutzbar. Diese Technologie ist gefragt, nicht nur in ganz Afrika, sondern inzwischen auch in Portugal, Spanien, Italien, Griechenland, hier in Europa, wo das Wasser ausgeht. Und so ist dieses Land auch zu einem Segen geworden. Israel ist heute auch gelobtes Reise- und Urlaubsland. Ja? Obwohl da ständig Bomben fliegen und man von Raketen hört, kommen Millionen Menschen dahin jedes Jahr und sagen, genau da will ich sein. Wir waren jetzt in Mai an Pfingsten dort. 10 Tage vorher sind noch die Raketen aus dem Gazastreifen geflogen. Da hatte 50 Anmeldungen, ich musste die Reise leiten, ich dachte schon, oh, hoffentlich laufen die mir jetzt alle weg. Nee, die waren dann alle dabei. Als wir da waren, haben wir am Gazastreifen im Mittelmeer gebadet, das war eine richtig gute Angelegenheit, es war wieder Ruhe. Menschen lassen sich da auch nicht erschrecken, sondern sie kommen und sie wollen dieses Land besuchen, sei es aus wirtschaftlichen Gründen. Unsere ganzen Top-Firmen hier auch aus Baden-Württemberg haben eine eigene Wirtschaftsvertretung in Israel inzwischen. Aber sei es eben auch aus Gründen, weil wir auf den Spuren von Jesus unterwegs sind. Jesaja hat es mal vorausgesagt in Kapitel 35, Vers 1. Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land. Jauchzen wird die Steppe aufblühen wie eine Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen und jauchzen, ja jauchzend und jubeln. Und das ist auch so ein Bild von einer ehemaligen Wüste. Ja, denkt man gar nicht mehr. Die heute fruchtbar gemacht ist, wo es einfach blühen kann. Ja, wir kommen ein bisschen auch zum Ende. Bei allen Wundern, die man hier so bringt, haben wir ja auch einen zeitlichen Rahmen. Also noch ganz besonderes Wunder ist auch das Wunder der Freundschaft nach 1945. Dass Deutschland und Israel wieder Freunde geworden sind. Dass wir in Partnerschaft miteinander leben. Dass diplomatische Beziehungen begonnen wurden. Die ganz Alten unter uns erinnern sich vielleicht, als der Konrad Adenauer nur diesen Vorschlag gemacht hat, auch Beziehungen mit Israel aufzubauen im Nachkriegsdeutschland und auch dort Reparationszahlungen zu leisten für alles, was man den Juden angetan hat. Da waren die Deutschen stinksauer. Die haben gesagt, es kommt überhaupt nicht in die Tüte hier, wir haben ja nichts nach dem Krieg und jetzt soll man da auch noch den Israelis was schicken. Und die Israelis waren auch sauer. Die haben gesagt, von jedem dieser Welt nehmen wir was, aber nicht von den Deutschen. Und es ist gelungen, durch Verhandlungen und vertrauensbildende Maßnahmen hier Beziehungen zwischen Ländern zu bauen. Und heute sind beide Länder eng miteinander verzahnt, im Bereich auch der Bildung, nicht nur der Wirtschaft, im Bereich des Sports, der Kultur, in allen Lebensbereichen. Und es findet ein Jugendaustausch statt. Das ist eine spannende Sache. Und dafür können wir eigentlich nur dankbar sein. Und in diesen Tagen kauft Deutschland für 4 Milliarden Euro ja, ein Abwehrsystem für unsere Verteidigung aus Israel. Das ist eigentlich ein Wunder. Ja. Der israelische Premierminister hat gesagt, das ist ein Wunder, dass das Volk, was uns eigentlich zerstören wollte und wo wir da mit Mühe weggerannt sind und armselig irgendwo in Israel gelandet sind, heute zu uns kommt und sagt, könnt ihr uns die Technik für unsere Verteidigung liefern? Ja, seit 1980 sind wir in Israel tätig als internationale christliche Botschaft. Und jetzt ist die letzte Folie, aber die will er irgendwie nicht mehr. Vielleicht kann man es vom Computer schön machen. Genau. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass wir heute Morgen hier ein bisschen aus diesen Dingen erzählen konnten. Und ihr merkt vielleicht, es ist gar keine Werbeveranstaltung in erster Linie für unsere Organisation. Es ist eine Werbeveranstaltung für das Wirken Gottes, für die Güte Gottes, für die Treue Gottes. Ist in Israel alles perfekt? Nein. Ist das Heilige Land nur heilig? Nein. Gibt es dort auch Dinge, wo wir manchmal ein bisschen den Kopf schütteln? Ja. Aber das ist eben die Treue Gottes, dass er schon immer mit diesem etwas halsstarrigeren Volk, wie er das selber bezeichnet hat, Geschichte geschrieben hat und gesagt hat, ich bin bereit, diesen Bund auch bis in die heutige Zeit hineinzuführen. Und wenn ihr einverstanden seid, würde ich einfach gerne noch ein Gebet sprechen, dass wir heute Morgen nochmal einen Segen hier auch aus Wildschbach nach Jerusalem schicken. Ja? Und himmlischer Vater, wir möchten dir danken für deine Wunder, für deine Güte, für deine Treue, für dein Wesen, was sich hier zeigt. Wir möchten dir danken für alles, was entstanden ist. Aber wir möchten auch Segen aussprechen, hier aus unserem Land, wo so viel Fluch über Juden gebracht wurde, hier aus unserem Ort. Wir möchten Segen aussprechen und wir möchten dich bitten, Herr, dass du selber dein Land behütest vor allen Anschlägen, vor allen Raketen, vor allen schlimmen Dingen, die geplant sind. Wir möchten dich bitten, dass du selber in diesem Land wirkst, dass auch die Augen der Menschen noch mehr geöffnet werden für Jesus, den Messias, dass die Mitarbeiter auch, nicht nur unserer Organisation, sondern auch aus anderen Organisationen, die aus Deutschland in Israel leben. Wir möchten dich bitten, Herr, dass sie gesegnet sind, dass sie ihre Visa bekommen, dass sie finanziell auch versorgt sind, um diesem Boom in Israel auch standhalten zu können, den steigenden Preisen, die sich dort durch die Wirtschaftsleistung auch ergeben haben. Vater, wir möchten auch beten weiter für die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Und wir möchten beten, dass es gelingt, einer jungen Generation in Deutschland, die nicht mehr mit dem Holocaust so verbunden ist, wie wir das vor einigen Jahrzehnten noch waren. Es gelingt dieser Generation auch diese besondere deutsch-israelische Beziehung nahezubringen. Herr, wir beten, dass du schenkst, dass auch Christen sich immer mehr bewusst werden, Herr, welche enge Beziehung wir hier haben, wie wir miteinander verwurzelt und miteinander verbunden sind. Und ich möchte auch diese Gemeinde segnen, dass sie ihren Platz ausfüllen kann, dass sie das auch tun und einnehmen kann hier in unserem schönen Ort in der Region, was du dir ausgedacht hast, dass dein Wille geschehen kann, dass viele Menschen auch hier von Jesus Christus selber berührt werden und dass Gottes Reich gebaut werden kann an diesem Ort in Jesu Namen. Amen. Wir haben da hinten noch einen Büchertisch. Es gibt auch Zeitschriften, Broschüre könnt ihr umsonst mitnehmen. Es gibt auch eine andere Broschüre. Für Schwaben haben wir immer was auch umsonst dabei. Und da könnt ihr auch noch Fragen stellen. Vielleicht ist irgendwas offen geblieben oder man will was wissen. Oder man hat auch eine andere Meinung. Gar kein Problem. Da darf man einfach noch kommen. Können wir ins Gespräch miteinander kommen. Wer mal auf eine Israelreise mitkommen will, darf das gerne tun. Wer Fragen zu einzelnen Projekten hat und so weiter, darf sich auch gerne melden. Aber danke, dass ich heute Morgen hier sein konnte und wünsche euch wirklich das Beste für die weitere Zukunft.
Ja. Vielen Dank.